Ich möchte diesen Abend, wie wir das gewohnt sind, gern wieder mit einem Gebet beginnen und ich möchte Sie einladen, dass wir uns dazu erheben. Unser gütiger Vater, danke, dass du uns heute Abend hier zusammengebracht hast, weil du einen ganz besonderen Plan für diesen Abend hast. Du hast eine Botschaft, die uns ansprechen soll und wir wünschen uns einfach, dass wir offene Herzen haben. Und wir bitten dich, hilf uns, dass wir das, was du uns heute Abend zeigen möchtest, wirklich verstehen, mit Herz und Verstand. Und dass wir dich durch diesen heutigen Abend noch mehr lieben lernen. Ich bitte dich, dass du mir die richtigen Worte gibst und uns allen das richtige Verständnis. Amen. Amen. Vielen Dank auch für das schöne Lied, das wir gerade gehört haben, das eine ganz wichtige Wahrheit der Bibel zum Ausdruck kommt, nämlich das Beste kommt noch. Uns erwartet ein Land reinster Freude. Ich glaube, das ist etwas, was einen Christen unterscheidet von Menschen, die diesen Glauben nicht haben. Dass wir wissen, ganz egal, welches Leid wir in diesem Leben durchmachen, welche Herausforderungen wir haben, das Beste kommt wirklich noch. Und nebenbei gesagt, ich glaube, dass das auch das war, was die Reformatoren in ihrer Zeit wirklich aufrechterhalten hat. Als die Kirche damals einen Jan Hus auf den Scheiterhaufen stellte, da wusste er ganz genau, ihr könnt mir zwar dieses Leben nehmen, ihr könnt meinen armen, kranken Leib verbrennen, aber eins könnt ihr mir nicht nehmen, das ewige Leben bei Gott. Er glaubte an eine Auferstehung. Und das ist etwas, was die Reformatoren durch all die Jahrhunderte hindurch ausgezeichnet hat. Sie haben gewusst, wir leben nicht nur für diese Welt. Diese Welt ist nicht alles, was wir haben. Sondern sie haben den Glauben gehabt, den die Bibel uns beschreibt, zum Beispiel von einem Abraham, der wusste, ich bin auf dieser Welt nur ein Fremdling, ein Pilger, aber meine eigentliche Heimat, die ist im Himmel bei Gott. Dafür hat er gelebt und dafür haben die Reformatoren gelebt. Heute Abend wollen wir nachdenken über ein ganz wichtiges Thema und eine, so wie ich finde, bemerkenswerte Persönlichkeit. Heute Abend geht es um William Miller und die Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu. Jetzt, wenn wir uns das Thema Wiederkunft Jesu in der Bibel anschauen, dann merken wir, dass es kaum ein Thema gibt, das so wichtig ist wie dieses. Also ich würde behaupten, neben der Botschaft der Erlösung ist im Neuen Testament die Botschaft der Wiederkunft die wichtigste. Jeder, wenn man das mal abzählen würde, da würde im Neuen Testament einer von 25 Versen über die Wiederkunft Jesu sprechen. Es ist eines der wichtigsten Themen in der Bibel. Und ich möchte jetzt zeitlich mit Ihnen gehen in das 19. Jahrhundert. Und das 19. Jahrhundert, und wir wollen zunächst auf die USA schauen, das 19. Jahrhundert, das zeichnete sich besonders in den USA aus, durch einen ganz, ganz starken Optimismus. Es war eine Zeit der Erfindungen, das war eine Zeit, in der so viele neue Sachen erfunden wurden, eine Zeit des Fortschritts, dass die Menschen glauben, wir sind auf dem geraden Weg in das goldene Zeitalter. Und wenn die Bibel spricht in der Offenbarung von einer Zeit von 1000 Jahren, dann haben Menschen das oft uminterpretiert als eine Zeit der Blüte hier auf Erden, ein goldenes Zeitalter hier auf Erden. Und so sagten sie sich, mit all unseren Erfindungen, mit unserem Fortschritt, erarbeiten wir uns dieses goldene Zeitalter. Eine Wiederkunft Jesu, die dieses Zeitalter einläutet, brauchten sie dort nicht mehr. Und genau das hat den Glauben der damaligen Zeit ausgemacht. Die meisten Menschen waren so begeistert von dieser Welt, dass sie sagten, ja, Jesus kommt wieder? Naja, vielleicht irgendwann einmal, irgendwie, aber das hat sicher nichts mit unserer heutigen Zeit zu tun. Und das war die Zeit, in der William Miller aufwuchs. William Miller wurde 1782 im Osten der USA geboren und seine Familie gehörte zu einer Baptistengemeinde, also einer Gemeinde von Menschen, die glauben, dass es wichtig ist, als Erwachsener, also als mündiger Mensch, eine reife Entscheidung zu treffen und das dann mit der Taufe auszudrücken. Er ist in einer Baptistengemeinde groß geworden und er nahm seinen Glauben sehr ernst, als Kind. Aber dann kam eine Zeit, in der er viele, viele Bücher las. Wir müssen verstehen, William Miller Und das hat er mit den anderen Menschen, über die wir jetzt gesprochen haben in dieser Serie, gemein, war ein sehr belesener Mann. Schon als Junge hat er quasi die Stadtbibliothek seiner kleinen Stadt leer gelesen. Das heißt, wenn andere schlafen gingen, setzte er sich vor den Kamin und las und las und las. Und er hat eine Menge gute Bücher gelesen, leider auch eine Menge von schlechten Büchern, die ihm seinen kindlichen Glauben genommen haben. Und so hat er sich mit jungen Jahren entschlossen, nicht mehr der Bibel zu vertrauen, sondern dem Deismus. Jetzt der Deismus, was war das? Der Deismus, also der Deismus war eine Lehre von Menschen, die glaubten, ja, es gibt schon einen Gott, der hat irgendwann einmal diese Welt geschaffen, der hat irgendwann einmal Gesetzmäßigkeiten eingerichtet, nachdem jetzt alles läuft. Er hat quasi die Uhr aufgezogen und dann ist er in den Urlaub gefahren. Er kümmert sich nicht mehr. Das ist so der Glaube eines Deisten. Gott ist irgendwo da, aber diese Welt ist ihm egal. Er greift doch nicht mehr ein, er hört doch keine Gebete, er ist irgendwo anders im Universum gelandet. Das heißt, man glaubte nicht mehr, als Deist glaubte man nicht mehr an Wunder. Das gibt es nicht. Es gibt kein Eingreifen Gottes in diese Welt. Alles muss mit Gesetzmäßigkeiten zu erklären sein. Beten nützt sowieso nichts, weil dieser Gott hört nicht. So etwas wie eine Auferstehung oder der Gedanke an eine Wiederkunft war den Deisten völlig fremd. Weil das würde ja bedeuten, dass Gott sich wirklich interessiert für diesen Planeten. Dass Gott wirklich eingreift in diesen Planeten. Aber all das gab es für einen Deisten nicht. Und mit diesem Denken ist William Miller konfrontiert worden und hat dieses Denken zu seinem eigenen Denken gemacht. Und mit seinen Freunden hatte er die größte Freude daran, die Botschaft der Bibel zu verspotten. Seine gläubige Mutter hatte große Sorgen um ihn. Und immer wieder sandte sie ihren Bruder oder auch ihren Vater, den Großvater von William Miller, zu dem William, um ihm irgendwie zu helfen, dass er zurück auf den Glaubensweg findet. Und er hatte großen Respekt vor diesen beiden Männern, hat sie auch immer warm willkommen geheißen. Aber wenn sie weg waren, hat er mit seinen Freunden zusammen über ihren Glauben gespottet. Also so groß kann der Respekt in dieser Zeit nicht gewesen sein. Dann kam eine Zeit, die sein Leben sehr verändert hat. Das war eine Zeit des Krieges zwischen England und den USA. Wir müssen verstehen, die USA haben zwar 1776 ihre Unabhängigkeit erklärt, aber es ist eine Sache, die Unabhängigkeit zu erklären, und es ist eine andere Sache, sie wirklich auch zu haben. Und die Briten haben gesagt, Moment mal, die Kolonien, die Union dort, die gehört zu unserem Reich, ja, zu unserem Commonwealth. Und so haben sie ganz viele Soldaten in die USA geschickt, um dort ja, diese alten Zustände wiederherzustellen. Und so kam es zu diesem Unabhängigkeitskrieg, dem ersten und dem zweiten. Und 1812 brach der zweite Unabhängigkeitskrieg aus zwischen England und den USA. Jetzt William Miller war ein sehr respektierter Mann in seiner Stadt. Er war sehr intelligent, er wurde zum Friedensrichter gewählt, er war Sheriff. Und die Männer haben ihm wirklich vertraut. Und er hat sich gesagt, wir kämpfen für die Freiheit unserer Union. Und 47 Männer aus seiner Stadt haben sich mit ihm freiwillig gemeldet, unter der Bedingung, dass sie unter William Miller dienen dürfen. Und so war es dann auch. Aber in diesem Krieg ist manches passiert, was ihn nachdenklich machte. Es gab so eine entscheidende Schlacht. Das war die Schlacht 1812 von Pittsburgh. Und in dieser Stadt stand eine recht schwache US-amerikanische Armee von knapp 5000 Soldaten einer bestens ausgerüsteten und sehr erfahrenen Armee von 15.000 britischen Soldaten gegenüber. Also eigentlich war der Ausgang klare Sache. Aber wie durch ein Wunder haben die Amerikaner gewonnen und haben damit ihre Unabhängigkeit für sich verteidigt. Der Krieg war damit entschieden. Und bei einer Gelegenheit ging so eine Bombe wirklich haarscharf neben William Miller hoch. Und er hat sich nicht ein bisschen verletzt. Und das waren so Momente in seinem Leben, wo er dachte, vielleicht gibt es ja doch einen Gott, der da eingegriffen hat. Vielleicht. Also sein deistisches Gedankengebäude, das wurde immer mehr von Zweifeln durchsetzt, jetzt von positiven Zweifeln. Und so kam er zurück nach dem Krieg Und er hat manchmal, um seinem Onkel einen Gefallen zu tun, die Baptistengemeinde besucht. Aber nur, wenn sein Onkel da war. Denn damals war das so, wenn sein Onkel woanders eingeteilt war, dann hat ein Diakon nicht eine Predigt gehalten, er hat eine Predigt abgelesen. Und das Lesen muss in so einer furchtbaren Qualität geschehen sein, dass William Miller sagte, das tue ich mir nicht an. Das tue ich mir nicht an. Und seine Mutter sagte einmal zu ihm, William, ich habe dich im Gottesdienst vermisst. Seine liebe alte Mutter, sie hat einfach nicht aufgegeben. Sie hat gebetet für ihren Jungen. Ich habe dich im Gottesdienst vermisst. Er sagte, du weißt ganz genau, weil mein Onkel nicht da ist, gehe ich nicht hin. Aber warum denn nicht? Ja, du weißt doch, wie die dort die Predigt vorlesen. Ich halte das nicht aus. Und dann sagte er, ha, wenn ich das lesen würde, wäre es besser. Und seine Mutter war eine kluge Frau. Sie ließ ihn aus dieser Falle nicht mehr raus. Sie sagte, okay, das werden wir tun. Und die kleine Baptistengemeinde war auch schnell überzeugt, dem lieben William das Lesen der Predigt zu übertragen. Und er war ja wirklich ein gebildeter Mann, der konnte wirklich gut lesen. Und dann hat er die Predigt vorgelesen. Und er sprach dort in dieser Predigt über die Erlösung. Und als er zu Jesaja 53 kam, wo beschrieben wird, wie Jesus für unsere Schuld gelitten hat, da stockte er mitten in dieser Predigt. Er konnte nicht weiterlesen. Ihn hat diese Botschaft mit einem Mal so gepackt, so tief berührt, dass er gar nicht zu Ende lesen konnte. Das heißt, durch seine eigene Predigt, quasi, die er gelesen hat, hat er Jesus Christus wirklich kennengelernt. Bis dahin hat er sich für einen ehrenwerten Bürger gehalten. Und das war etwas, was Deisten für ja, gemein hatten. Deisten sagten, es gibt zwar keinen Gott, der in uns eingreift, der in unser Leben eingreift, aber wir wollen ehrenwerte Bürger sein. Auf unser Wort ist Verlass. Und so hat sich William Miller für einen ehrenwerten, wohltätigen, guten Bürger gehalten, für einen guten Menschen. Aber als er die Bibel las und je mehr und immer noch mehr Verstand über das Wesen Gottes, aber auch über das Wesen der Sünde, da spürte er, dass die Tatsache, dass er ein guter, treuer Bürger war, ihn den Himmel kein bisschen näher brachte. Und er spürte, wie so viele andere, die die Bibel studiert haben, seine eigene Sündhaftigkeit. Und er spürte, dass er einen Erlöser brauchte. Er spürte, ich brauche etwas außerhalb von mir, was mich rettet. Wo finde ich das? Und als er die Bibel las und etwas von unserem Erlöser Jesus Christus las, dann merkte er, das ist genau das, was ich in meinem Herzen gesucht habe. Er begann damals, die Bibel gründlich zu lesen. Und er schrieb, und ich zitiere ihn, er hat sehr viel geschrieben über sein Leben, von daher wissen wir heute eine ganze Menge, was so damals in ihm vorgegangen ist. Er sagte, als er zurückblickte auf diese Zeit, ich musste zugeben, dass die Bibel eine Offenbarung Gottes sein muss. Sie wurde meine Freude und Jesus mein Freund. Ich mag diesen Satz. Er sagt, sie, die Bibel, wurde meine Freude und Jesus mein Freund. Aber seine deistischen Freunde, die verspotteten ihn. Die sagten, das kann nicht dein Ernst sein, William. Das kann nicht dein Ernst sein, dass du das, was du früher verspottet hast, jetzt als Wahrheit glaubst. Und sie sagte, wie kannst du wissen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Und was ist mit all den Widersprüchen in der Bibel? Und er sagte, wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann muss man sie verstehen können. Und sie muss am Ende harmonisch sein. Es gibt keine Widersprüche. Und er sagte, wenn ich das nicht auflösen kann, dann werde ich wieder Deist. Und so machte er sich an die Aufgabe und er studierte die Bibel. Und das tat er wirklich mit dem größten Eifer. Stundenlang, jeden Tag hat er mit der Bibel verbracht. Er fing ganz vorne an. Er hatte die Bibel und eine Konkordanz. Sie wissen, was eine Konkordanz ist? Das ist ein Buch, das viele wichtige Begriffe der Bibel auflistet und dann aufzeigt, in welchen Bibelstellen diese Begriffe vorkommen. Und das war sein Werkzeug. Also fing er vorne an, fing an zu lesen. Und immer, wenn er etwas nicht verstanden hat, dann nahm er sich die Konkordanz, schaute, steht zu dieser Frage noch an einer anderen Stelle der Bibel etwas. Und so ging er Schritt für Schritt vorwärts, soweit er es verstehen konnte. Und die scheinbaren Widersprüche, die seine Freunde ihm vorgehalten hatten, die lösten sich in Luft auf. Und er begann, je mehr er von der Bibel verstand, desto mehr liebte er diese auf der einen Seite einfache Botschaft der Bibel, auf der anderen Seite diese tiefe, gleichzeitig tiefe Botschaft der Bibel. Und ganz besonders haben ihn die Prophezeiungen des Buches Daniel fasziniert. Jetzt müssen wir eines verstehen. Und das ist etwas, Ganz ehrlich, da bin ich davon überzeugt, das kann kein Atheist, niemand, der die Bibel in Frage stellt, wirklich zufriedenstellend beantworten. In der Bibel, gerade im Buch Daniel, aber nicht nur dort, gibt es faszinierende Prophezeiungen, Vorhersagen über die Zukunft, die Zukunft oder die den Verlauf der Weltgeschichte beschreiben. Daniel hat gelebt ungefähr vor 2500 Jahren. Und er hat Dinge aufgeschrieben über den Verlauf der Weltgeschichte, die sich im Verlauf der Jahrhunderte bis in unsere Zeit minutiös erfüllt haben. Und zwar so genau und so präzise. Ja? Und das ist etwas, was einen William Miller fasziniert hat. Jetzt kam er aber auch zu einem ganz besonderen Bibelvers, nämlich in Daniel 8, Vers 14. Das Buch Daniel enthält auch eine Reihe von Zeitprophezeiungen, von bestimmten Zeitketten, wo gesagt wird, okay, da gibt es ein Ereignis, damit beginnt eine bestimmte Zeit und dann dauert diese Zeit so und so lang und endet mit dem Ereignis. Und so traf er auf dieses Wort in Daniel 8, Vers 14, wo es heißt, nach 2300 Jahren wird das Heiligtum gereinigt werden. Er sagt 2300 Jahre und wir haben heute nicht die Zeit, diese Prophezeiung zu erklären. Ich habe einfach mal eine Folie dafür mitgebracht. Wenn Sie es nicht verstehen, kein Problem. Würde ich beim ersten Mal auch nicht verstehen. Aber es gibt eine Zeitprophezeiung der Bibel, die beginnt im Jahr 557 vor Christus. Und dann heißt es, von diesem Zeitpunkt an werden 2300 Jahre vergehen. Das bringt uns ins Jahr 1844. Und dann wird das Heiligtum gereinigt werden. Das kann man nachlesen in Daniel 8 und 9. Ist nicht ganz einfach zu verstehen, aber auch nicht unmöglich zu verstehen. Ja, wenn man sich mal richtig hineintaucht, dann macht es wirklich Sinn. William Miller hat das studiert und er sagte, das muss, wenn da steht, das Heiligtum wird gereinigt werden am Ende dieser Zeit, das muss die Wiederkunft Jesu sein. Und er sagte sich, Mensch, das ist ja, ich meine, er lebte so 25 Jahre davor. Er sagte, was, wenn das wirklich stimmt, dann kommt Jesus in 25 Jahren wieder. Und dieser Gedanke hat ihn echt gepackt. Er sagte, das müssen die Menschen wissen. Aber nein, ich kann ja gar nicht predigen. Ich bin ja nur ein Farmer. Und jahrelang hat er die Überzeugung beiseite geschoben. Aber 13 Jahre danach spürte er die Last wie noch nie zuvor. Und eins muss man sagen über diesen Mann. William Miller hat sich in diesem einen Punkt geirrt. Das stimmt. Denn die Reinigung des Heiligtums, von der hier gesprochen wird, ist nicht die Wiederkunft Jesu. Das hat er noch nicht ganz verstanden. Aber eins müssen wir sagen, er hat damals ganz viele Dinge aus der Bibel wieder ans Tageslicht gebracht, was lange verschollen war. Also dieser Mann, er war aufrichtig bekehrt und er hat so viel aus der Bibel wieder neu entdeckt, was wir heute noch glauben. Und er hatte die Überzeugung, Jesus kommt bald. Die Menschen müssen das wissen. Und als diese Last so groß war, fing er an, mit Gott zu ringen. Er spürte die Verantwortung. Geh und sag es den Menschen. Aber Gott, nein, nein. Du weißt, dass ich nicht predigen kann. Ich kann nicht predigen. Aber vielleicht ist es ja doch dein Wille. Und dann rang er sich durch, Gott ein Versprechen zu geben. Er sagte, Gott, wenn du die Tür öffnest und wenn ich eingeladen werde, dann werde ich predigen. Und er dachte, das ist ein guter Deal, weil er sagte, ich bin ein Farmer, mich wird doch niemals jemand zum Predigen einladen. Selbstzufrieden lehnte er sich zurück und dachte, ha, das haben wir erledigt. 30 Minuten später klopfte es an seiner Tür. Sein Neffe kam. Guten Morgen, Onkel William. Er war ganz erstaunt, seinen Neffen um diese Uhrzeit zu sehen, denn er wohnte 30 Kilometer entfernt. Er muss an diesem Morgen sehr früh aufgebrochen sein, noch im Dunkeln. 30 Kilometer, ja, um seinen Onkel in den Morgenstunden anzutreffen. Er sagte, Onkel William, ich bin schon vor Tagesanbruch losgelaufen, um dir zu sagen, dass unser Prediger morgen in unserer Gemeinde nicht predigen kann. Vater hat mich geschickt und lässt dich bitten, morgen bei uns zu predigen. Und er sagt, du sollst über das predigen, was du in der Bibel entdeckt hast, über die Wiederkunft Jesu. Als er das hörte, drehte er sich auf dem Fleck um. Lief durch die Hintertür aus dem Haus raus in einen nahegelegenen Wald und dort rang er mit Gott unter Tränen. Er sagt, Gott, ich kann das nicht. Aber William Miller war ein Ehrenmann. Er hat schon als Theist immer sein Wort gehalten. Und er dachte sich, wenn ich schon als Theist mein Wort gehalten habe, dann sollte ich als Christ erst recht mein Wort halten. Und so rang er in diesem Wald mit Gott. Und schließlich gab er unter Tränen nach. Und plötzlich, in dem Moment, als er sagte, okay Gott, ich gebe auf, ich mache, was du willst. Mit einem Mal erfüllte sein Herz eine Freude, die er lange nicht mehr hatte. Und er sprang wie ein Gummiball auf und ab, voller Freude. Ja, er berichtet uns später, wie seine kleine Tochter aus dem Fenster schaut und ganz erschrocken war, weil sie ihren Vater noch nie so gesehen hat. Am nächsten Tag, also er ging am gleichen Tag mit seinem Neffen mit, und am nächsten Tag predigte er in dieser Gemeinde über die Wiederkunft Jesu, die, wie er damals glaubte, in 12 Jahren kommen würde. Und es war, als wenn er ein Feuer angezündet hat. Denn diese eine Predigt löste eine Erweckung aus. Die Gemeinde sagte, bitte, geh noch nicht, komm, predige weiter. So blieb er eine ganze Woche, predigte an jedem Abend. Und von Abend zu Abend kamen mehr Menschen. Die Botschaft, die er verkündigte, die breitete sich aus wie ein Lauffeuer. Als er wieder nach Hause kam, fand er zu Hause einen Brief von einem Prediger mit einer Einladung. Und dieser Prediger hatte noch nichts gehört von dieser Predigtserie, die er gerade gehalten hatte. Der Brief war vorher geschrieben. Aber diese Einladung meinte, bitte komm zu uns und predige in meiner Kirche. So bekam er gleich 2 Einladungen. Und dieser Ruf Gottes war doppelt bestätigt. Und so bekam er immer mehr Einladungen aus vielen Kirchen. Er wurde eingeladen eigentlich von fast jeder Kirche in Nordamerika. Er bekam Predigtlizenzen von den verschiedenen Denominationen und die Menschen aus allen Kirchen waren begeistert. William Miller füllte die Kirchen und die Pastoren waren dankbar, ihn da zu haben, weil sie spürten, dass sie mit ihren Predigten die Leute nicht mehr in die Kirche brachten und plötzlich kam dieser Mann und die Kirchen waren voll. Und dann 2 Jahre später, 1833, geschah etwas Besonderes. Und zwar am 13. November 1833 erlebte Nordamerika ein Naturspektakel, wie das die Menschen noch nie erlebt hatten. Es war der Tag des großen Sternfalls. Das war ein Tag, an dem ein so riesiger Meteoritenregen über dieses Land, also von Nordamerika zu sehen war, wie die Menschen es noch nie gesehen hatten. Und Zeitgenossen, wir können heute noch auf alte Zeitungsartikel von damals zurückblicken, die darüber schreiben, Augenzeugen sagten, es war mitten in der Nacht, so hell, dass man auf der Straße die Zeitung lesen konnte. Und die Menschen, sie mussten an das denken, was in der Bibel steht. Jesus sagt, bevor er wiederkommt, werden die Sterne vom Himmel fallen. Und die einen dachten, jetzt ist der jüngste Tag, das war's. Ja, andere bewunderten einfach nur das Naturspektakel. Auf jeden Fall können wir uns vorstellen, dass Menschen, die die Prophezeiungen der Bibel kannten und dieses Wort von Jesus über den Sternenfall, dass sie der Botschaft von William Miller noch mehr Glauben schenken. Das hat seiner Botschaft einen riesigen Auftrieb gegeben. Aber er predigte vorwiegend, nein, eigentlich nur bis dahin, in den Dörfern und in den kleinen Städten. So auf dem Lande, da fühlte er sich wohl. Und dann kam eines Tages ein Mann zu ihm mit Namen Joshua Himes. Joshua Himes war auch ein Prediger, ein sehr begabter Mann. Und nach einer Predigt, und er war selber berührt von dieser Botschaft, sagte er, glaubst du wirklich, Vater Miller, sagte er. Und Vater war damals so eine respektvolle Ausdrucksform für einen älteren Menschen, einen älteren Mann. Vater Miller, sagte er, glaubst du wirklich, was du da predigst? Ja, ganz, ganz sicher tue ich das, Bruder Himes, sonst würde ich nicht predigen, antwortete Miller. Was wirst du dann tun, fragte Himes zurück, um diese Botschaft in der ganzen Welt zu verbreiten? Und er sagte, ich bin nur ein einfacher Farmer, wie soll ich überall diese Botschaft predigen? Das schaffe ich nicht. Und dann sagte Himes, wenn du eine Einladung bekommst, in den Großstädten der USA zu predigen, wirst du diese Einladung annehmen. Er sagte, wenn ich eingeladen werde, werde ich gehen. Und Himes war ein brillanter Organisator. Und von dem Tag an stand er Miller zur Seite und viele, viele, viele Prediger aus den verschiedenen Kirchen nahmen diese Botschaft an und verkündeten mit Miller die Botschaft. Überall. Es brach eine riesige Erweckung in den USA aus. Im Sommer 1844 wurden sie davon überzeugt, dass Jesus am 22. Oktober 1844 wiederkommen würde. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, genau in diese Zeit, in diese, das Denken dahinter hineinzugehen. Aber diese Zeit lässt sich biblisch wirklich begründen. Sie waren nicht dumm, sie hatten eine biblische Begründung für diese Zeit. Sie haben sich nur geirrt in dem Ereignis, das passieren sollte. Und sie sagten sich, wunderbar, nie wieder ein Winter. Nie wieder ein Winter. Und man muss sagen, wenn man die Berichte aus der damaligen Zeit liest, dann merkt man, es haben sich Zehntausende zu Christus bekehrt in dieser Zeit. Wir dürfen uns das nicht vorstellen als eine Zeit von wildem Fanatismus, wo die Leute ausgeflippt sind, sondern das war wirklich eine Zeit, wo Menschen sich aufrichtig bekehrt haben. Einer dieser Prediger mit Namen Charles Fitch starb 8 Tage vor dem 22. Oktober. Die Mutter hat nicht sehr getrauert, also seine Frau. Und sie sagt ihren Kindern, wir werden den Papa in ein paar Tagen wiedersehen. Denn der Herr wird wiederkommen und die Toten werden auferstehen, dann haben wir unseren Papa wieder und dann werden wir als glückliche Familie im Himmel leben. Und dann kam der 22. Oktober, die Menschen bereiteten sich vor. Heute kommt Jesus. Und ich weiß nicht, wir mögen vielleicht lächeln darüber, dass jemand so etwas glauben kann. Steht ja auch in der Bibel, dass Zeit und Stunde zu wissen nicht unsere Sache ist. Das steht wirklich in der Bibel. Sie haben sich an der Stelle geirrt. Aber eins, wenn man die Berichte liest, der Menschen von damals, dann merkt man, sie hatten eine Sehnsucht, danach Jesus endlich zu sehen. Und manchmal ist es so, wenn man eine so große Sehnsucht hat, dann kann man auch übers Ziel hinausschießen. Ja, sie sind übers Ziel hinausgeschossen. Aber dennoch muss ich sagen, mich begeistert diese Sehnsucht, die sie danach hatten, dass Jesus wiederkommt. Und sie warteten diesen Tag. Es wurde Mittag. Jesus war noch nicht da. Es schien wie ein normaler Tag zu sein. Dann senkte sich die Sonne. Die Sonne ging unter. Dann sagten sie sich, aber im Gleichnis steht ja auch von den 10 Jungfrauen, dass Jesus um Mitternacht kommt. Und so warteten sie. Stunde um Stunde verging. Und dann schlug die Uhr Mitternacht. Und Jesus kam nicht. Ich glaube, wir können uns die Traurigkeit, die Bestürzung, die Enttäuschung dieser Menschen gar nicht vorstellen. Und ich glaube, dass der kommende Winter, also der Winter, der dann folgte auf diesen 22. Oktober, der schwerste Winter ihres Lebens war. Wahrscheinlich haben sie die Kälte nie als so hart empfunden wie in diesem Winter. Bevor wir vorschnell ein Urteil fällen über William Miller, möchte ich ein paar Dinge sagen. Wenn wir uns die Reformatoren anschauen, die wir mit so großem Respekt behandeln und denen wir so viel zu verdanken haben, einen John Wycliffe, einen Jan Hus, einen Martin Luther, einen John Wesley, dann können wir bei jedem sehen, dass sie kostbare Wahrheiten entdeckt haben, aber sie hatten auch noch so manches, was nicht biblisch war. Jeder von ihnen. Und dennoch können wir sagen, wir schauen auf das, was diese Menschen entdeckt haben. Und da, wo sie übers Ziel hinausgeschossen sind, da, wo sie Dinge noch nicht entdeckt haben, darüber können wir hinwegsehen. Warum? Weil Gott hat die Menschen aus dem finsteren Mittelalter nicht sofort ins volle Licht gestellt, sondern Schritt für Schritt für Schritt für Schritt haben sie Dinge entdeckt. Haben manchen Fehler dabei gemacht. Aber ich denke, es ist für uns heute wichtig, wenn wir auf sie zurückschauen, dass wir nicht das Urteil sprechen über die Fehler, die sie immer noch hatten. Darüber könnte man auch Bücher füllen und darüber könnte ich auch ein ganzes Seminar halten, was ich niemals tun würde. Wir dürfen auf das schauen, was sie entdeckt haben. Auf das Positive, was wirklich biblisch ist. Und dann muss ich sagen, jawohl, Miller hat sich in diesem Ereignis geirrt. Diese ganze Rechnung stimmte. Ja, die Prophezeiung, über die er gepredigt hat, ja, er hatte manches drin, was wir heute anders sehen. Aber so im Grunde traf er den Nagel auf den Kopf. Und das, was er über Bekehrung den Menschen brachte, hat die Menschen wirklich verändert. Es gab kaum einen Prediger in dieser Zeit, der so viele Menschen zu Christus gebracht hat und Miller hatte eine ganz besondere Gabe, besonders Ungläubige, also Spötter, die über den christlichen Glauben spotteten, die ein unmoralisches Leben führten, zu Christus zu führen. Warum? Weil er ihnen sagen konnte, da war ich auch, wo ihr heute steht, da war ich auch. Er hat ihnen ihre Geschichte erzählt. Er hat sie zu Christus geführt. Das heißt, was immer man sagen kann über diese Zeit, wir müssen diesen Menschen zugestehen, sie hatten eine echte Sehnsucht, Jesus zu sehen. Sie haben Jesus wirklich von ganzem Herzen geliebt. Und es geschah eine echte Erweckung. Und auch als sie damals so enttäuscht waren, konnten sie nicht leugnen, dass sie Gott erlebt haben. Und ich habe eine Frage an uns zum Nachdenken. Kein Mensch kann sagen, wann Jesus wiederkommt. Aber ich frage mal, rein hypothetisch, rein theoretisch, wie würde sich unser Leben verändern, wenn wir heute wüssten, ganz sicher, dass Jesus in 10 Jahren wiederkommt oder in 5 Jahren? Was würden wir anders machen? Denken Sie einmal darüber nach. Wie würden Sie die nächsten 5 Jahre gestalten, wenn Sie wüssten, am Ende dieser 5 Jahre kommt Jesus wieder und dann geht's ab in den Himmel? Was wäre anders? Würden wir Dinge anders machen, als wir sie jetzt machen? Würden wir andere Entscheidungen treffen? Vielleicht. Nur sagt Jesus, wenn er über die Wiederkunft spricht, seid alle Zeit bereit. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Es kann sein, dass es in 5 Jahren ist. Es kann sein, dass es in 10 Jahren ist. Wir haben keine Ahnung, wann es ist. Aber wenn ich mir diese Gläubigen davon damals anschaue, sie haben wirklich alles dafür gegeben, Jesus zu begegnen. Und wenn ich mir so ihren praktischen Glauben ansehe, dann merke ich, ich kann einiges daraus lernen. Wenn ich darüber nachdenke, was heißt es heute, sich vorzubereiten auf die Wiederkunft Jesu. Ich möchte jetzt mal mit Ihnen in die Bibel schauen. Und ich möchte schauen, was war das? Was waren das für Aussagen aus der Bibel, die die Menschen damals so gepackt haben? Was hat William Miller in der Bibel entdeckt? Was haben die Menschen damals in der Bibel entdeckt, was sie dazu geführt hat, ihr Leben so zu verändern? Die Bibel spricht ganz, ganz oft von der Wiederkunft. Und ich habe einfach mal ein paar Aussagen jetzt für die Leinwand vorbereitet. Da heißt es in Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und es werden ihn sehen alle Augen. Oder die Offenbarung schließt mit diesem Gebet. Das ist das letzte Gebet der Bibel. Da geht es um die Wiederkunft Jesu. Er spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Und Johannes, der die Offenbarung aufgeschrieben hat, er reagiert mit den Worten, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Das heißt, da war eine Sehnsucht drin. Das war nicht, oh furchtbar, der jüngste Tag, bitte noch nicht, lass dir noch Zeit, Jesus. Ich möchte erst noch mein Leben führen. Sondern die Botschaft der ersten Christen war, oder die Sehnsucht der ersten Christen war, Jesus, bitte komm, besser heute als morgen, besser früher als später. Warum? Weil sie wollten Jesus sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und Jesus selbst hat seinen Jüngern diese Verheißung gegeben. Im Johannesevangelium Kapitel 14 sagte Jesus seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen. Und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus sagt, habt keine Angst. Er beginnt seine Botschaft mit der Wiederkunft. Er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das heißt, Jesus wollte nicht, dass wir erzittern vor dem jüngsten Tag und uns hoffen, dass wir noch möglichst lange ohne diesen Tag leben. Sondern Jesus sagt, habt keine Angst, habt keine Angst. Und jetzt benutzt er ein faszinierendes Bild. Er sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe dorthin, ich bereite euch den Platz vor. Und wenn ich damit fertig bin, dann will ich wiederkommen und ich will euch zu mir nehmen. Jetzt, damit wir diese Aussage besser verstehen, müssen wir das Bild verstehen, das Jesus hier gebraucht. Jesus gebrauchte hier das Bild einer orientalischen Hochzeit. Damals war es wirklich so, dass der Bräutigam das Haus vorbereitet hat. In der Zeit hat die Braut sich vorbereitet auf die Hochzeit. Und wenn das Haus vorbereitet war und alle Dinge geregelt waren, dann ging der Bräutigam zum Haus des Brautvaters, zum Haus der Braut, hat die Braut abgeholt und in einem großen Brautzug nach Hause geführt. Jetzt, woran denkt ein Bräutigam, wenn er das Haus für die Braut vorbereitet? Wenn er so die Küche einbaut, woran denkt er? An die Braut, oder? Wenn er das Wohnzimmer einrichtet, woran denkt er? Ha, wird es ihr gefallen? Jesus benutzt das Bild einer Hochzeit, damit wir die Wiederkunft verstehen. Und ich glaube, eine der Hauptaussagen ist, dass Jesus eine Sehnsucht danach hat, wiederzukommen. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass diese Gläubigen eine Sehnsucht hatten, Jesus zu begegnen. Aber wenn Jesus sich hier beschreibt als der Bräutigam, der die Wohnung für uns vorbereitet, dann sagt es, er hat eine Sehnsucht, dass wir endlich wieder bei ihm zu Hause sind. In der Apostelgeschichte wird dieser Gedanke fortgeführt. Jesus fährt in den Himmel auf und die Jünger schauen ihm hinterher. Und dann, so beschreibt uns die Apostelgeschichte, kommen zwei Engel. Und da lesen wir, und als Jesus das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er in den Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Und das ist eine starke Aussage. Wie ist Jesus, ich habe hier eine Frage, wie ist Jesus in den Himmel aufgefahren nach dieser Aussage, nach dieser Beschreibung? War das sichtbar, sodass man zuschauen konnte? Oder war das unsichtbar? Was sagt uns diese Aussage? Eindeutig sichtbar, oder? Er wurde zusehends aufgehoben, eine Wolke nahm ihn auf. Ich stelle mir das vor wie so einen Gasballon, den Kinder manchmal loslassen. Man schaut hinterher wird immer kleiner, kleiner, kleiner. Aber man kann zuschauen, bis er irgendwann in den Wolken verschwindet. So muss es damals gewesen sein. Und sie schauten hinterher. Und dann sagten die Engel, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgefahren wurde, dieser Jesus wird so wiederkommen. Genau so, wie ihr ihn habt, den Himmel fahren sehen. Das heißt, wenn Jesus sichtbar in den Himmel aufgefahren ist, wie wird er wiederkommen? Sichtbar, ganz klar. Und was mich hier noch fasziniert ist, diese Engel sagen, dieser Jesus wird wiederkommen. Das heißt, was sie ihnen sagen, es kommt nicht irgendjemand, es kommt nicht irgendeiner, der den gleichen Namen hat, sondern es kommt dieser Jesus, den ihr erlebt habt, der Jesus, der mit euch 3,5 Jahre umhergewandert ist, der Jesus, der euch so viele kostbare Dinge über Gott erklärt hat, der Jesus, der euer Leben verändert hat, dieser Jesus wird wiederkommen. Und das ist für mich auch heute eine Botschaft. Denn wenn ich über die Wiederkunft Jesu nachdenke, dann weiß ich, da kommt nicht irgendein gruseliges Ereignis so aus dem Universum zu uns, sondern es ist dieser Jesus, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Es ist dieser Jesus, den Sie kennengelernt haben. Dieser Jesus, der kommt als unser Freund. Und darum ist es eine gute Nachricht. Und jetzt verstehe ich auch, warum die ersten Christen so eine Sehnsucht hatten. Jetzt verstehe ich, warum die Gläubigen zur Zeit eines William Millers so eine Sehnsucht hatten. Sie wussten, der da kommt, ist unser Freund. Der da kommt, ist unser Erlöser. Der da kommt, ist der eine Sehnsucht hat, dass wir endlich bei ihm sein werden. Und genau, wir haben gerade gesagt, Jesus kommt sichtbar wieder. Und wir haben diesen Text ja auch schon gerade gelesen, Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und wie viele werden ihn sehen? Es werden ihn sehen alle Augen. Alle Augen, ganz genau, Elia, alle Augen. Das heißt, wenn wir uns mal die Frage stellen, wie kommt Jesus wieder, dann müssen wir uns bewusst machen, und darum erzähle ich das jetzt auch im Kontext der Geschichte von William Miller, das ist das, was er Stück für Stück entdeckt hat, als die Menschen und auch die Geistlichen damals sagten, naja, die Wiederkunft Jesu kann man nicht so buchstäblich nehmen, das ist so ein vergeistigtes Ereignis und im Grunde ist das der Fortschritt, den wir gerade erleben. Jesus kommt wieder in Form unseres Fortschritts. Da ging William Miller an die Bibel und sagte, Moment mal, ist die Wiederkunft Jesu wirklich so ein vergeistigtes Ereignis, das gar nicht Realität ist? Und er sagte, Moment mal, wie kommt Jesus wieder? Und er studierte diese Bibeltexte, die wir gerade gesehen haben, und er sagte, das Erste, was ich in der Bibel ganz klar entdecke, dieser Jesus kommt persönlich wieder. Mein Jesus, mein Erlöser, kommt persönlich wieder. Der schickt keinen Engel, der macht das auch nicht so in übertragener Form im Sinne eines Fortschritts. Dieser Jesus kommt wirklich wieder. Und zweitens, er kommt sichtbar wieder. Zwei ganz klare Merkmale der Wiederkunft Jesu. Er kommt persönlich und er kommt sichtbar. Aber wie kommt er noch wieder? Wir lesen dann hier in Matthäus 24, denn wie der Blitz ausgeht, sagt Jesus jetzt über sein Kommen, wie der Blitz ausgeht und leuchtet vom Osten oder vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Das drückt nochmal diese Sichtbarkeit aus. Und dann sagt er Folgendes. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen. Das ist so eine Aussage, von der ich vorhin sprach. Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, die Sterne werden vom Himmel fallen. Und dann sagt er, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Das heißt, wir haben ja ein paar Ereignisse, von denen ich mal behaupte, dass es sehr schwer sein dürfte, sie zu verschlafen. Ja? Okay. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden. Das sind die Menschen, die Jesus abgelehnt haben. Die werden ins Jammern kommen. Die anderen werden sich freuen. Und sie werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit Hell und Posaunen. Und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Das ist das, was Jesus selber erklärt hat. Und das fasziniert mich. Jesus sagt in den Versen davor, er spricht davon, es werden Imitationen kommen, also falsche Christusse, die werden vorgeben, schau mal, ich bin Jesus, ich bin schon wiedergekommen. Und Jesus sagt, glaubt ihnen nicht, glaubt ihnen nicht. Und er sagt, wenn sie euch sagen, ihr müsst dorthin gehen oder dorthin gehen, noch eine Wallfahrt machen, Jesus sagt, glaubt ihnen nicht. Warum nicht? Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir abgeholt, weil er wird seine Engel schicken, überall auf die Welt, wo seine Gläubigen sind. Und wir werden abgeholt werden. Also merken wir uns das. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache, die Jesus uns sagt. Bevor Jesus wiederkommt, müssen wir keine Wallfahrt machen. Wir müssen nirgendwo hinpilgern, wo ein angeblicher Jesus Christus auftritt. Sondern wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir es so deutlich sehen. Allein an den Zeichen, die Jesus hier beschreibt. Aber dann werden wir abgeholt werden. Jetzt die Frage ist, wie viele Engel werden denn dabei sein, wenn Jesus wiederkommt? Wir lesen gerade, dass er mit seinen Engeln kommt. Aber wie viele Engel werden das sein? Alle. Die Bibel sagt alle. Ja, ein Kapitel weiter, in Matthäus 25, Vers 31, sagt Jesus, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit, und wie viele Engel? Und alle Engel mit ihm. Und das fasziniert mich jetzt. Kommen wir doch mal zu dem Bild zurück, dieses Hochzeitszuges. Wenn damals geheiratet wurde, und dann der Bräutigam sich auf den Weg gemacht hat, um die Braut zu holen. Ganz ehrlich, da wollte keiner zu Hause bleiben. Da wollte jeder dabei sein. Jetzt genauso ist es, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, ist der Himmel leer. Ja, wenn Jesus wiederkommt, möchte kein Engel zu Hause bleiben und das Haus hüten. Warum auch? Wenn Jesus wiederkommt, möchte jeder Engel dabei sein und das miterleben. Mit was für einer Freude wartet der ganze Himmel auf diesen Tag. Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu. Wenn wir heute sprechen über Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu, die zum Beispiel an William Miller gepackt hat und die Gläubigen, die er zu Jesus geführt hat, dann sage ich, die Sehnsucht der Gläubigen nach der Wiederkunft ist eine Sache. Die zweite Sache ist die Sehnsucht, die der ganze Himmel hat nach der Wiederkunft. Und wenn wir uns das durchlesen im Neuen Testament, dann merken wir, das war die Hoffnung, die die ersten Christen aufrechterhalten hat. Wenn man sie verfolgt hat, dann wussten sie, das Beste kommt noch. Und sie haben sich früher oft gegrüßt mit dem Gruß Maranatha. Maranatha, das heißt, unser Herr kommt. Oder unser Herr komm. Es kann beides bedeuten. Das war ihr Gruß. Das war ihr Gruß. Und wenn wir das Neue Testament mal lesen, aus dieser Perspektive und uns fragen, wo kommt eigentlich zum Ausdruck, welche Sehnsucht sie hatten nach der Wiederkunft, dann finden wir ganz viele Aussagen, wo wir merken, sie haben sich danach gesehnt, dass Jesus wiederkommt. Also, wie kommt Jesus wieder? Er kommt persönlich wieder, er kommt sichtbar wieder. Dann haben wir gerade gehört, die Engel haben auch helle Posaunen. Warum steht da nicht Blockflöten? Was macht den Unterschied aus? Lautstärke. Lautstärke, genau. Das heißt, die Wiederkunft Jesu ist nicht nur sichtbar, sie ist auch hörbar. Genau. Sie ist hörbar. Das verschläft niemand. Aber Jesus kommt auch mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also, was Jesus hier deutlich macht, ist, seine Wiederkunft ist nicht irgendein mystisches Ereignis, das man auch umdeuten kann, sondern es ist ein echtes Ereignis. Das ist das, was diese Weltgeschichte zu ihrem Abschluss bringen wird. Aber wenn wir als Gläubige über die Wiederkunft Jesu nachdenken, dann müssen wir verstehen, die Wiederkunft Jesu ist nicht der Punkt unter dieser Weltgeschichte, sondern ein Doppelpunkt. Warum? Weil ein Doppelpunkt sagt, da kommt noch was. Wenn Jesus wiederkommt, ja klar, es ist das Ende der Welt, so wie wir sie jetzt kennen, ganz klar. Aber es ist der Anfang einer viel besseren Welt. Wenn Jesus wiederkommt, dann hört er nicht nur mit dem einen auf, er fängt etwas viel Besseres an. Okay. Und er kommt mit allen Engeln. Also das sind so Merkmale der Wiederkunft Jesu. Es läuft uns langsam die Zeit davon, aber ich möchte noch eine faszinierende Sache mit Ihnen teilen. Was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Was passiert? Was wird Jesus tun? Und da ist mir so eine Aussage so kostbar, die Jesus selber weitergegeben hat. Er hat den Menschen eine Frage beantwortet, die, glaube ich, jeden von uns betrifft. Nämlich die Frage ist, wie ist es mit dem Leben nach dem Tod? Und ich kann mich an eine Zeit in meinem Leben erinnern, als ich noch nicht gläubig war. Ich bin ja als Atheist groß geworden. Wo ich mir wirklich Gedanken gemacht habe über diese Frage, was ist, wenn ich sterbe? Mein Atheismus hat mir eine ganz schlechte Antwort gegeben, nämlich nichts ist, wenn du stirbst. Ich habe geglaubt, ich werde zerfallen in meine Einzelteile und dann war das Ende meiner Geschichte. Und die Frage nach mir wird nie wieder gestellt werden. Und ich habe darüber nachgedacht, wie verrückt das eigentlich ist. Das heißt, ich lebe, so habe ich damals schon gedacht, ich lebe, ich denke, ich fühle, ich habe das Bewusstsein, dass ich da bin. Und dann soll ich eines Tages einfach weg sein. Absolut in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und das müssen wir uns bewusst machen. Wenn diese Welt alles ist, was wir haben, dann ist unser Tod das Tor in die Bedeutungslosigkeit. Denn über welchen Menschen, der gelebt hat, redet man noch? Ja, klar, ich weiß, wir haben ein paar Leute, über die wir reden. Aber ganz ehrlich, wie viel Prozent der Menschheit, die bisher gelebt hat, ist denn das? Die allermeisten Menschen sind in der Vergessenheit verschwunden. Und wenn das alles ist, was wir haben, dann ist das ein ziemlich trostloser Ausblick. Und ich habe damals als Kind Angst gehabt vor dem Tod. Ich hatte Angst, in diesem Nichts, in diesem schwarzen Loch, in dieser Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Und als ich dann mit 18 Jahren Gott kennengelernt habe und die Bibel kennengelernt habe und die Botschaft über die Auferstehung angefangen habe zu verstehen, hat mich das so froh gemacht. Und Jesus wusste genau, dass jeder Mensch dieses Bedürfnis hat. Manchmal verdrängen wir es. Aber ganz ehrlich, es gibt Momente im Leben, da verdrängen wir diese Frage nicht. Und das erlebe ich immer wieder auf Beerdigungen, wenn ich Beerdigungen halte. Ja, wenn der Sarg runtergelassen wird, dann denkt jeder daran, wann bin ich dran. Ist doch so, oder? Dann denken wir nach über diese Frage. Und Jesus gibt eine so schöne Antwort, weil diese Frage hat die Menschen damals genauso beschäftigt wie uns heute. Und Jesus sagt, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Darum konnte die Frau von Charles Fitch, deren Mann 8 Tage vor der vermeintlichen Wiederkunft starb, ihren Kindern sagen, Kinder, bald haben wir unseren Papa wieder. Ja, er war schon mal öfter weg, wenn er so auf seinen Predigtreisen war. Bald haben wir unseren Papa wieder. Weil sie hat aus der Bibel gewusst, wenn Jesus wiederkommt, werden die Toten auferstehen. Und als Paulus nach Thessalonich kam, einer Stadt in Griechenland, in der er gepredigt hat, und das war eine Gemeinde, die noch sehr, sehr jung war, die Gläubigen, die haben noch nicht so viel gewusst, weil Paulus musste ein paar Wochen, nachdem er anfing zu predigen, weg. Er wurde verfolgt, er musste die Stadt verlassen und dann schrieb er ihnen Briefe. Und sie waren so begeistert von der Wiederkunft Jesu, dass sie sagten, das wird so bald passieren. Ja, damit hatten sie nicht recht, natürlich. Aber sie dachten, Jesus kommt so bald wieder zu unseren Lebzeiten, da müssen wir uns gar keine Sorgen mehr machen. Aber plötzlich verstarb der eine Onkel oder die andere Tante oder die Oma oder der Opa. Und sie waren völlig durcheinander. Meine Güte, die waren noch gläubig. Was ist jetzt mit denen? Und jetzt schreibt Paulus ihnen einen Brief. Und er sagt, ich schreibe euch das, ihr Lieben, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Er sagt, wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Das heißt, er ist stärker als der Tod. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Gedanke. Gott ist stärker als der Tod. Die Auferstehung Jesu beweist, dass Jesus dem Tod gegenüber nicht machtlos gegenübersteht. Jesus ist stärker als der Tod. Und so sagte ihn Paulus, denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn. Dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Also, Er sagt, es gibt Menschen, die werden noch leben, also Gläubige, über die spricht er hier, die werden noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Und es wird eine andere Gruppe geben, die sind schon gestorben. Die Bibel sagt, entschlafen. Er sagt, wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, wir werden denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind. Also wir haben denen, die gestorben sind, nichts voraus. Warum nicht? Und dann sagt er, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, er wird herabkommen vom Himmel. Okay, erkennen wir das Ereignis? Das ist die Wiederkunft Jesu. Er wird herabkommen vom Himmel und was geschieht? Genau das, was Jesus gesagt hat. Er sagt, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Und dann werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Das war die Botschaft der Bibel, der ersten Christen. Das war die Botschaft, die auch die Reformatoren hatten. Auch ein Martin Luther wusste davon. Auch ein John Wycliffe wusste davon. Auch ein John Wesley hat das gepredigt. Auch ein William Miller hat es gepredigt. Und ich hoffe, wir hören nicht auf, das zu predigen, bis Jesus wiederkommt. Denn das ist die Antwort, die Menschen brauchen. Wenn ein Mensch steht vor diesem unvermeidlichen Tod und diese Hoffnung nicht hat, dann muss das etwas Furchtbares sein. Aber wenn ein Mensch weiß, selbst wenn ich hier sterben werde auf dieser Welt, bevor Jesus wiederkommt, dann werde ich schlafen im Grab und Jesus wird mich aufwecken und dann werde ich bei ihm sein und dann beginnt das Beste erst noch. Und was wird das für eine Freude sein, wenn wir denen wieder begegnen werden, die verstorben sind? Können wir jetzt ein bisschen besser verstehen, warum Menschen Sehnsucht hatten danach? Warum? Weil wir in unserem Herzen, sag ich mal, so einen Flecken haben. Wir haben in unserem Herzen eine Leere, eine Sehnsucht nach mehr, als dieses Leben befriedigen kann. Eine Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Die Bibel drückt das so aus, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Das heißt, kein Mensch ist damit zufrieden, dass er hier lebt und dann stirbt, zu Staub wird und im Nichts verschwindet. Also ganz ehrlich, kein Mensch ist damit wirklich zufrieden. Wir sehnen uns nach mehr. Darum haben wir auch in jeder Kultur dieser Welt den Glauben an ein Leben nach dem Tod. Warum? Weil er diese Sehnsucht ausdrückt. Es muss mehr geben. Und Gott hat diese Sehnsucht in uns hineingelegt. Warum? Weil er sie stillen möchte. Wenn Jesus vorhin gesagt hat, und wir haben das vorhin gelesen, das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben habe, dann sagt er damit, Gott will, dass du lebst. Und das ist ein Gedanke, den möchte ich Ihnen heute mitgeben. Gott will, dass wir leben. Wenn es in seinem Plan ist, dass wir noch leben, wenn er wiederkommt, dann werden wir uns freuen. Wenn es in seinem Plan ist, dass er uns vorher zur Ruhe legt und wir auferweckt werden, wenn er kommt, dann werden wir uns freuen. Es ist seine Sache und er macht's richtig. Aber ich möchte Ihnen sagen, es ist nicht nur Ihre Sache, ob Sie auferweckt werden oder nicht. Denn Gott hat eine Sehnsucht, danach Sie aufzuwecken. Gott, der in Ihr Leben hineingesprochen hat, der in Ihre Schuld vergeben hat, der Sie zu sich gezogen hat, dieser Gott hat eine Sehnsucht, endlich Sie von Angesicht zu sehen oder endlich zu erleben, wie wir ihm vom Angesicht zu Angesicht begegnen. Die Wiederkunft Jesu ist Sehnsucht, keine Angst. Wenn wir das heute mitnehmen können, dass wir sagen, jawohl, ich möchte diese Sehnsucht haben nach der Wiederkunft. Ich möchte mich freuen auf diesen Tag. Ich möchte darauf vertrauen, dass das kommt, weil ich genau weiß, wenn ich Jesus habe, dann habe ich immer, immer eine Zukunft. Das ist das, was Gott uns schenken möchte. Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu. Und ich möchte heute im zweiten Teil, möchte ich über einen Mann sprechen, der diese gleiche Sehnsucht hatte, getrieben von dieser Sehnsucht, an die Bibel ging und sich gefragt hat, was muss ich tun, um bereit zu sein? Was muss ich tun, um bereit zu sein? Das zweite Thema heißt Joseph Bates, ein Kapitän auf der Suche nach Wahrheit. Aber bevor wir jetzt in die Pause gehen, möchte ich gerne, dass wir noch aufstehen, dass wir miteinander beten. Genau, ich darf Sie einladen, dazu aufstehen. Soll ich gleich was essen, bitte? Wie macht es denn ein? Lieber Gott, hab du herzlich Dank, dass wir wissen dürfen, dass du wiederkommst. Herr, ja, und wir dürfen wissen, ganz egal, was auf dieser Welt geschieht, Und wenn 1000 Kriege ausbrechen würden, ganz egal, was auf dieser Welt geschieht, du wirst etwas Neues schaffen. Du wirst wiederkommen. Und du wirst die Toten auferwecken, denn du bist stärker als der Tod und du liebst uns, Herr. Du möchtest, dass wir einmal bei dir sind. Herr, wir möchten dich bitten, dass du diese Sehnsucht, die du hast, danach, dass wir einmal bei dir sind, dass du diese Sehnsucht in unser Herz hineinlegst, damit wir verändert werden und damit wir näher hingezogen werden zu dir. Herr, und hilf uns bitte, bereit zu sein, wenn du kommst. Danke, Herr, dass du mit uns bist. Danke auch, dass wir jetzt noch Zeit haben, Gemeinschaft zu haben, in dieser Pause miteinander auch etwas zu essen. Und wir möchten dich bitten, dass du auch dieses Essen jetzt segnest. Amen.